in vielen Bereichen, wo es um humanitäre Krisen, humanitäre Katastrophen geht, ist das Thema psychische Gesundheit ein Thema, das immer mitgedacht werden muss, was immer sozusagen übergreifend auch Thema ist und sein kann. Und was auch eine ganz große Rolle spielt, wenn es um Rehabilitation geht, um Wiederaufbau und auch um Verarbeitung von Katastrophen.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Cut-Modus, dem Katastrophen-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz. Mein Name ist Marius, ich arbeite im Kommunikationsteam vom Deutschen Roten Kreuz und bin auch Host dieses Podcasts, wo wir die Hintergründe von den leider zahlreichen Krisen und Katastrophen auf der Welt beleuchten wollen. Und dazu passt auch ganz gut, dass wir heute über Trauma oder Traumata, mentale Gesundheit, mentale Erkrankungen oder psychische Erkrankungen auch sprechen wollen, weil wir teamintern und auch sonst ein bisschen das Gefühl haben, dass das medial vielleicht manchmal so ein bisschen zu kurz kommt. Und eben weil wir gerne die Hintergründe in dem Podcast beleuchten wollen, hat sich das als Thema sehr angeboten. Man hört medial häufig von Schäden an der Infrastruktur oder von körperlichen Verletzungen, aber auch mentale Erkrankungen sind natürlich in Krisengebieten ein großes Thema leider und dementsprechend wollen wir dem Ganzen jetzt die zweite Folge gewidmet. Kurzer Disclaimer auch an dieser Stelle, sehr wichtig zu sagen, falls ihr das gerade hört und selber auch Belastung habt, psychische Belastung oder auch psychische Erkrankungen, hört diese Folge vielleicht nicht alleine oder wartet, bis ihr ein bisschen stabiler euch fühlt oder skippt diese Folge komplett, denn wir sprechen heute über posttraumatische Belastungsstörungen, über Angststörungen, teilweise auch über Depressionen. Und da ist es vielleicht ganz gut, die dann außen vor zu lassen. Und wir verlinken euch aber auch unten in den Shownotes Hilfsangebote. Und jetzt freue ich mich sehr, meine Gästin des heutigen Podcasts begrüßen zu dürfen. Frau Dr. Solveig Kemner, sie ist Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Wir haben vorher im Vorgespräch ausgemacht, dass wir uns duzen. Also, Solveig, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Nochmal als Recap, vielleicht für den Podcast allgemein, ist es so, dass wir diesen Cut-Modus-Podcast ins Leben gerufen haben, eben weil wir so ein bisschen Hintergründe zu humanitären Katastrophen und humanitären Krisen auf der Welt beleuchten wollen. Also gerade das in den Fokus zu rücken, was medial vielleicht nicht so sehr im Fokus ist. Und ich finde, da ist mentale Gesundheit oder psychische Erkrankung auf jeden Fall etwas, was noch mehr Aufmerksamkeit erfordert und was auch ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, kann man sagen, gerade im Kontext von der Ukraine, wo wir glauben, dass man auch ein bisschen mentale Gesundheit oder mentale Erkrankungen in den Vordergrund rücken sollte. Und das tun wir heute und ich freue mich sehr, Solveig, dass du da bist. Und ich würde jetzt gerne einsteigen und dich fragen erstmal ganz allgemein, warum machst du das, was du machst? Warum bist du im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie etc. tätig?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich stelle dich nochmal kurz vor. Ich bin Assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin eben an der Klinik für Psychiatrie, an der Charité und habe so ein bisschen geteilten Aufgabenbereich. Auf der einen Seite arbeite ich klinisch mit Patientinnen und Patienten, die sich bei uns in der Klinik vorstellen. Und auf der anderen Seite mache ich Projektarbeit und koordiniere Projekte mit dem Fokus Unterstützung von medizinischer und psychosozialer Infrastruktur in der Ukraine. Diese geteilten Aufgaben finde ich total reizvoll, weil auf der einen Seite mag ich die klinische Arbeit mit den Patientinnen und Patienten total gerne. Ich finde, es ist ein total spannendes Feld. Man bekommt sehr tiefe Einblicke in sehr persönliche Geschichten von verschiedensten Schicksalen. Und das ist auch ein ganz großes Privileg, finde ich, dass wir da so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz spannend und auch wichtig, mich in so Projektarbeit zu engagieren, in so einem größeren, politischeren, globaleren Kontext.
Voll gut. Das sind ungefähr die beiden Themenkomplexe, über die ich heute mit dir gerne sprechen möchte. Zum einen Begriffsklärung zu machen, was das Wort Trauma angeht und andere Begriffe aus der Therapiesprache, sage ich jetzt mal, bevor wir einsteigen auch in den Komplex und dann später eben zu dem kommen, was du schon angedeutet hast mit diesem etwas breiteren Ansatz, also das nicht nur zu individualisieren, sondern eben auch auf weitere Bevölkerungsgruppen in diesem Forschungsbereich dann zu streuen. würde mich nochmal interessieren, siehst du Parallelen zwischen humanitärer Hilfe und deinem Engagement im Bereich mentaler Gesundheit, sage ich jetzt mal?
Ja, also ich denke, in vielen, wie du vorhin schon in der Anmoderation gesagt hast, in vielen Bereichen, wo es um humanitäre Krisen, humanitäre Katastrophen geht, ist das Thema psychische Gesundheit ein Thema, das immer mitgedacht werden muss, was immer sozusagen übergreifend auch Thema ist und sein kann. Und was auch eine ganz große Rolle spielt, wenn es um Rehabilitation geht, um Wiederaufbau und auch um Verarbeitung von Katastrophen oder humanitären Krisensituationen. Deswegen denke ich, spielt da psychische Gesundheit eine ziemlich große Rolle oder sollte immer auch mitbedacht werden.
Auf jeden Fall, das sehen wir ähnlich. Ich würde gerne jetzt in das Thema einsteigen. Wir haben die Folge vielleicht ein bisschen reißerisch Trauma genannt. Mir ist es aber wichtig, oder gerade deshalb ist es mir wichtig, so ein bisschen eine Begriffsdefinition erstmal zu machen. Vielleicht liegt es ein bisschen an der Bubble, in der ich mich bewege, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, die letzten Jahren sind Wörter wie toxisch, triggern, Trauma, also Sachen, die eigentlich eher aus dem therapeutischen Kontext kommen oder Therapiesprache sind, in den alltäglichen Sprachgebrauch eingezogen. Kannst du einmal ganz klinisch oder psychiatrisch einmal einordnen, was ist ein Trauma und ab wann spricht man von einem Trauma?
Ein Trauma, sozusagen im klinischen Sinne, davon spricht man, wenn jemand ein Erlebnis erlebt, das erschütternd ist, das einschneidend ist und das bei mehr oder weniger jedermann eine starke emotionale Reaktion hervorrufen würde. Das kann man erstmal so ganz grob sagen als Definition von Trauma. Aber das kann natürlich ganz, ganz individuell unterschiedlich sein. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Erlebnissen, die potenziell traumatisierend sein können. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch sozusagen die Frage danach, was kann ein Trauma oder ein traumatisierendes Erlebnis für Folgen mit sich ziehen? Und da ist natürlich beispielsweise die posttraumatische Belastungsstörung ein sehr gut bekanntes Beispiel. Aber es gibt auch andere Traumafolgestörungen, die auftreten können neben einer PTBS.
Was sind so die klassischen anderen Folgeerkrankungen, Depressionen, Angststörungen oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn ein traumatisierendes Erlebnis erlebt wird, dann kann einerseits erstmal akut darauf folgend etwas auftreten, was man akute Belastungsreaktion nennt. Das kann eine starke emotionale Aktivierung sein, das kann einhergehen entweder mit einem Rückzug, dass eine Person gar nicht mehr wirklich auf Ansprache reagiert oder eine starke Erregung zeigt, kann auch mit so körperlichen Symptomen einhergehen und das ist in der Regel unmittelbar nach Auftreten oder nach Erleben von dem traumatischen Ereignis bis zu wenige Stunden bis wenige Tage danach. Dann kann im Anschluss an eine traumatisierende Erfahrung eine Anpassungsstörung auftreten. Das kann mit Veränderungen von der Stimmung einhergehen, auch mit sozusagen wiederholtem Beschäftigen mit dem Erlebnis und auch sozusagen zu einer eingeschränkten Lebensqualität in den Wochen nach diesem Ereignis. Aber sozusagen die langfristigen Folgen können eben sein, eine posttraumatische Belastungsstörung. Da müssen die Symptome mindestens 4 Wochen vorliegen. Und das kann aber auch viele Wochen und Monate nach einem traumatischen Ereignis auftreten erst. Also dann sozusagen erst das Vollbild von einer posttraumatischen Belastungsstörung annehmen. Darüber hinaus können aber auch Depressionen als Traumafolgestörung auftreten oder eben, wie du auch schon meintest, Angststörungen.
Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen dazu, was man dagegen tun kann oder wie man das therapieren kann. Mich würde interessieren, zum einen auch noch, wenn man jetzt Friedensregionen wie Deutschland vergleicht mit eben Konfliktkontexten wie eben der Ukraine, gibt es da Unterschiede in den Traumata oder in der Vielzahl der Traumata? Gibt es da Forschung auch zu?
Ja, also auf jeden Fall unterscheiden sich die Art der traumatisierenden Erlebnisse. Also natürlich gibt es da auch Überschneidungen, aber beispielsweise in Deutschland oder in Regionen, die nicht unbedingt Konfliktregionen sind, können beispielsweise Unfälle Ursache von einer posttraumatischen Belastungsstörung sein, Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle oder aber auch bei Menschen, die in sozusagen Notfalleinsatzteams arbeiten, wie zum Beispiel Rettungssanitäter oder Feuerwehr, Polizei. Mhm. Können aber auch Gewalterfahrungen sein, zum Beispiel in der Familie oder auch sexuelle Übergriffe. In Konfliktregionen oder in Krisenregionen, da hängt es natürlich total davon ab, was vorgefallen ist. Also es kann zum Beispiel Naturkatastrophen sein, dass man das miterlebt, aber auch natürlich direkt Konflikthandlungen, also Bombenangriffe, dass man den Tod einer nahestehenden Person miterlebt. Aber auch zum Beispiel Fluchterfahrungen können auch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite und natürlich unterscheidet die sich von Setting zu Setting.
Danke erstmal für die Klarstellung. Was mich in dem Kontext auch noch sehr interessieren würde, ist, leider hast du es ja gerade auch schon gesagt, sind es in Konfliktgebieten fast schon universelle Erfahrungen, also der Verlust von einem geliebten Menschen oder Fluchterfahrungen, der Verlust des Zuhauses etc. pp. Woran liegt das, dass einige Menschen dann zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen so entwickeln und andere, weiß ich nicht, quote-unquote resilienter sind? Wie erklärt man sich das heutzutage?
Ja, also es gibt verschiedene Faktoren, die, wie du es schon richtig gesagt hast, nur weil man ein traumatisches oder potenziell traumatisierendes Erlebnis durchlebt hat, heißt es nicht zwangsläufig, dass man auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Und es gibt verschiedene Faktoren, die quasi das Risiko dafür steigern und andere Faktoren, die quasi eher schützen. Was man sagen kann, ist, dass Menschen beispielsweise, die weiterhin traumatisierenden Erlebnissen ausgesetzt sind, wo sozusagen die traumatische Erfahrung nicht abgeschlossen ist, sondern weiter anhält, wo die Bedrohung weiter anhält, da steigt das Risiko für die Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch wenn keine soziale Unterstützung da ist, ist auch das Risiko erhöht. Aber auch beispielsweise, wenn jemand körperlich verletzt ist, wenn es bleibende Beeinträchtigungen gibt, dann ist dadurch auch das Risiko gesteigert. Und auf der anderen Seite aber ein stützendes soziales Umfeld, Verständnis, Offenheit dafür und auch Geduld vom Umfeld, das ist, sind alles Faktoren, die eher schützend sind.
Gibt es auch sowas wie kollektive Traumata? Das hört man ja auch manchmal in den Medien oder auf Social Media auch, dass gewisse Bevölkerungsgruppen besonders dann betroffen sind von solchen Erfahrungen.
Also es gibt natürlich Traumatisierungen, die in bestimmten Bevölkerungsgruppen häufiger auftreten oder die bestimmte Bevölkerungsgruppen vermehrt betreffen. Man muss immer unterscheiden, okay, ist das sozusagen eine Erfahrung von dieser Gruppe und ist das sozusagen, was das Erleben dieser Gruppe prägt und was davon ist aber wirklich was, was klinisch zu einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer Traumafolgestörung führt. Und sozusagen pauschal zu sagen, dass kollektiv in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe eine posttraumatische Belastungsstörung grundsätzlich vorliegt, das ist nicht korrekt. Also da muss man dann schon individuell schauen. Und das wäre auch nicht richtig. Das wäre ja auch dann stigmatisierend zu sagen, okay, die leiden alle unter einer psychischen Erkrankung.
Und wie siehst du das allgemein, dieses transgenerationale Trauma, was ja auch hin und wieder in den Medien vorkommt oder auf Social Media sehe ich es auf jeden Fall hin und wieder. Also dieser Gedanke, dass man über verschiedene Generationen ein Trauma weitervererbt. Gibt es dazu auch Forschung oder ist das mehr oder weniger so Hörensagen?
Also was es nicht gibt, ist, dass man quasi eine posttraumatische Belastungsstörung vererben kann. Also es ist nicht so, dass wenn man quasi als Mutter oder als Vater, als Elternteil an sein Kind, wenn man selber unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, dann zwangsläufig das Kind auch daran erkrankt. Das ist nicht wie andere Erbkrankheiten, dass man quasi ein Gen dafür hat oder so. Was es allerdings gibt, und das ist nachgewiesen auch, dass sozusagen Kinder, Nachkommen von Menschen mit psychischen Erkrankungen, dass sozusagen die Belastung, die dadurch auch sozusagen im Familienalltag entsteht, natürlich auch zu höherem Risiko bei den Kindern führen kann, dass da psychische Erkrankungen auftreten können oder auch körperliche Erkrankungen auftreten können. Aber es gibt jetzt keine sozusagen genetische Transmission von PTBS.
Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über Begriff und Metaebene und so weiter und so fort. Und jetzt würde ich gerne so ein bisschen konkreter auch werden und dich fragen, was kann man denn da überhaupt tun? Erstmal vielleicht allgemein Traumatherapie und dann auf den spezifischen Kontext in der Ukraine. Ich weiß, ihr habt ja auch Projekte da. Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen zu.
Vielleicht fange ich an bei, was man sozusagen akut tun kann, nachdem ein traumatisches Erlebnis erlebt wurde. Da gab es früher die Annahme, dass es hilfreich sein könnte, wenn man danach in der Gruppe so eine Art, das nennt sich Debriefing, macht. Also dass man sozusagen regelhaft nochmal gemeinsam durchspricht, nochmal gemeinsam aufarbeitet und durcharbeitet, was da erlebt wurde. Das hat sich in Studien herausgestellt, dass das nicht wirksam ist in der Vorbeugung von der Entwicklung von einer posttraumatischen Belastungsstörung und dass es zum Teil auch schädlich sein kann. Also dass, wenn man den Leuten sagt, okay, jetzt auf jeden Fall muss das einmal durchgesprochen werden, dass das eher schädlich sein kann. Was empfohlen wird, ist, dass wenn man beispielsweise als Ersthelfer kommt zu einer Situation, wo man merkt, okay, da ist was potenziell Traumatisierendes passiert, man jemanden sieht, der das miterlebt hat, dass man dann Dinge tut, die man unter dem Begriff psychologische Erste Hilfe zusammenfassen kann. Das sind dann zum Beispiel ganz grundlegend erstmal so Präsenz zeigen. Zeigen, man ist da. Auf ganz grundlegende Bedürfnisse achten, wie zum Beispiel, hat die Person was zu trinken? Möchte die Person eine Decke haben? Kann man irgendwie anders unterstützen, wie zum Beispiel Angehörige anrufen oder auch abschirmen von dem Ereignis? Das ist sozusagen das, was man ganz akut machen kann. Längerfristig, wenn sozusagen sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, ist sozusagen die Therapie der Wahl eine Psychotherapie, also eine Verhaltenstherapie, dass man gemeinsam einen Therapeuten sich hinsetzt und das Trauma gemeinsam bespricht und in der Therapie bearbeitet.
Ab wann würde man das machen? Also ganz blöd, laienhaft gefragt, ab wann weiß ich, dass ich eine traumatische Erfahrung hatte und wann ist so quasi so der Peak zeitlich, dass ich dann damit nicht umgehen kann? Also ab wann spricht man dann davon, dass man jetzt eine Verhaltenstherapie machen sollte?
Also ich hatte vorhin schon mal kurz angemerkt, dass sozusagen die posttraumatische Belastungsstörung so definiert ist, dass es mindestens 4 Wochen anhalten muss. Man kann aber jetzt nicht sozusagen pauschal sagen, dass man hat dann nach 3 Monaten oder 6 Monaten oder wann auch immer einen Peak der Symptome.
Ja.
Das ist immer ganz individuell und das ist auch ganz abhängig davon, wie die einzelne Situation ist der Person. Also man weiß zum Beispiel, dass teilweise dann auch so ein Settingwechsel, also wenn jemand quasi dauerhaft in einer Situation ist, die potenziell gefährlich ist, zum Beispiel in einer Krisenregion ist, dass dann während der Zeit vielleicht die PTBS noch nicht voll da ist. Aber wenn diese Person dann in ein sicheres Umfeld gelangt, dass, oder in sozusagen ein Umfeld, wo diese ständige Bedrohung nicht da ist, dass es dann klinisch apparent wird sozusagen. Und im Endeffekt geht es darum, wie geht es der Person? Wie ist der Leidensdruck? Wie ist der Alltag eingeschränkt durch die Symptome? Und genau, ich kann, wenn du möchtest, kann ich noch mal kurz die Symptome ein bisschen schildern.
Ja, gerne.
Also bei einer posttraumatischen Belastungsstörung ist sozusagen das Leitsymptom das Wiedererleben von dem traumatischen Erlebnis. Also, dass man unwillkürlich auftretend so intrusive Erinnerungen hat an das Erlebnis. Das kann dann in Form von Bildern sein, die sich einem aufdrängen. Auch man kann dann auch wieder bestimmte Geräusche aus der Situation hören. Das kann plötzlich aus dem Nichts sozusagen auftreten. Das kann aber auch getriggert sein durch bestimmte Reize, die an das Trauma erinnern. Beispielsweise Gerüche oder auch Geräusche. Zusätzlich kann das auch in Form von Albträumen auftreten. Was auch noch dazugehört, ist Vermeidungsverhalten. Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung vermeiden häufig Dinge, die sie an das Trauma erinnern, also bestimmte Situationen, bestimmte Orte, bestimmte Tätigkeiten. Das gehört auch noch dazu. Dann ist ein weiteres Symptom so eine emotionale Taubheit, also so das Gefühl, emotional abgestumpft zu sein und aber auch so eine erhöhte Schreckhaftigkeit. Das kann dann auch mit so körperlichen Symptomen einhergehen, mit vermehrten Herzklopfen, Schwitzen, dass man nicht gut zur Ruhe kommt, Schlafstörungen.
Und kannst du ein bisschen was erzählen zu dem, was man tun kann oder was ihr auch gerade als Charité tut in der Ukraine?
Also wir haben ein Projekt, das heißt Solomir und das ist finanziert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und wird durchgeführt oder begleitet durch das Klinikpartnerschaftsprogramm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ. Das Projekt läuft seit Mai 2022 und wir haben da verschiedene Tätigkeitsbereiche, in denen wir aktiv sind. Wir haben ein großes Netzwerk an Kliniken in der Ukraine, mittlerweile über 50 Partnerkliniken und auch verschiedene Partner in Deutschland und haben sozusagen einen Bereich, der sich mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzt. Und da machen wir ganz pragmatische Dinge wie Lieferung von medizinischen Hilfsgütern oder Medikamente an Kliniken in der Ukraine, in speziellen psychiatrischen Kliniken. Dann bieten wir verschiedene Trainings an und Weiterbildungen, einerseits für medizinisches Personal, beispielsweise für PsychotherapeutInnen und Therapeuten oder PsychiaterInnen. Zum Thema Traumatherapie ist ein Beispiel. Wir bieten aber auch diese Kurse zum Thema psychologische Erste Hilfe an für beispielsweise Ersthelfer, für Laien oder Sozialarbeiter, Polizisten. Und aber auch Kurse oder Workshops für medizinisches Personal, die selber sozusagen unter chronischem Stress leiden, zur Burnout-Prävention, zur Unterstützung der Resilienz des medizinischen Personals. Und dann haben wir noch so einen Bereich, wo wir selber versuchen, so niedrigschwellige digitale Interventionen zu entwickeln. Also wir haben einen Teil unseres Teams, das ein Chatbot beispielsweise entwickelt hat, der ist an WhatsApp und auf Telegram verfügbar. Und der ist so eine ganz, ganz niedrigschwellige Hilfsmethode für die allgemeine Bevölkerung der Ukraine, der ist auch auf Ukrainisch verfügbar. Und der fragt, wie es einem geht und fragt nach so dem Stresslevel, bietet so ganz niedrigschwellig Tipps, was man tun kann, wenn man gestresst ist, so Atemübungen oder Achtsamkeitsübungen und verweist aber dann auch weiter. Also wenn sozusagen man angibt, dass die Belastung sehr, sehr hoch ist, dann kann da auch sozusagen man weitergeleitet werden an Fachpersonal. Und das Projekt hat sozusagen einerseits diesen psychischen Gesundheitsschwerpunkt, aber auf der anderen Seite kooperieren wir auch mit den BG-Kliniken, also den Berufsgenossenschaftskliniken und die haben einen Fokus auf quasi körperliche Traumatologie. Also die haben Expertise im Bereich Unfallchirurgie, Verbrennungsbehandlung, aber auch Rehabilitation. Und da sind wir auch total froh, dass wir so eine enge Kooperation haben, weil das ganz oft ja so separat gedacht wird, wie du auch schon in der Anmoderation gesagt hattest. Also dass man auf der einen Seite sagt, okay, wir müssen uns auf die körperlichen Verletzungen konzentrieren, auf die Rehabilitation konzentrieren und dann zum Beispiel die psychische Gesundheit ein bisschen außen vor lassen. Aber im Endeffekt, wenn jemand eine durch Konflikthandlung bedingte Verletzung erleidet, dann ist in der Rehabilitation natürlich die körperliche Gesundheit, aber natürlich auch die psychische Gesundheit total wichtig. Und genau, deswegen sind wir ganz froh, dass wir in dem Projekt das beides so bedienen.
Und zu dem Chatbot, den du gerade angesprochen hattest, habt ihr da, gibt es da irgendwie Zahlen zu oder sowas? Also wie viele Leute nutzen das tatsächlich?
Ja, tatsächlich ist der Chatbot echt relativ erfolgreich. Der wurde ursprünglich im Rahmen der Covid-19-Pandemie entwickelt und wurde dann im März 2022 wurde der dann relativ rasch angepasst an die aktuelle Situation in der Ukraine und hat mittlerweile über 120.000 NutzerInnen in der Ukraine. Der ist auch Teil von der, mittlerweile Teil von der Kampagne von der First Lady in der Ukraine, die ja so eine große psychische Gesundheitskampagne macht und genau das tut, also sozusagen Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen abzubauen, niedrigschwellige Hilfsangebote anzubieten. Darüber wird eben auch der Chatbot angeboten.
Das kann ja nur der erste Schritt quasi sein, gerade wenn jemand sehr belastet ist oder halt ein Trauma erlebt hat und eine posttraumatische Belastungsstörung vielleicht auch entwickelt. Was muss man tun, um nachhaltig wirken zu können und flächendeckend eben Therapieangebot ja eben jetzt nach über 2 Jahren bewaffneten Konflikt für eine Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, deiner Meinung nach?
Es ist wichtig, dass es niedrigschwellige Angebote gibt, die vorbeugend sind. Das Ziel verfolgt ja auch mit der Chatbot, aber eben auch Infomaterialien und Angebote, die den Einstieg in das System erleichtern. Das kann einerseits gehen über Aufklärungskampagnen, das kann darüber gehen, dass man sozusagen andere Teile des medizinischen Versorgungssystems mit einbindet und aber natürlich auch die Personalkapazitäten, dass man wirklich auch eine Person, die das benötigen, auch eine Traumatherapie anbieten kann bei TherapeutInnen, die auch ausgebildet sind, wo sozusagen die notwendige Expertise auch wirklich da ist. Genau. Sicherlich kann auch Digitalisierung dann einen großen Beitrag leisten, um das ganz niedrigschwelliger verfügbar zu machen und auch sozusagen breiter verfügbar zu machen, gerade wenn man über ländliche Regionen spricht oder dass man über beispielsweise ukrainische Diaspora spricht, die im Ausland ist, aber dann trotzdem vielleicht noch sozusagen in der Ukraine unterstützen kann. Dafür braucht es natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, um das möglich zu machen. Und da stellt sich natürlich auch noch die Frage nach Internet- und Stromversorgung in der Ukraine selber. Genau, aber das sind alles verschiedene Stellschrauben, an die man sozusagen drehen kann.
Ja, es ist nicht durch eine Stellschraube getan, auf jeden Fall ist ein komplexes Netzwerk. Letzte Frage vielleicht auch noch zu dem Komplex. Wie siehst du da vielleicht die Rolle der HEORGs, also der Hilfsorganisation? Was kann das ukrainische Rote Kreuz tun, neben einer psychosozialen Notfallversorgung, Ausbau des Gesundheitssystems, hast du gerade schon angesprochen, das fällt eher vielleicht nicht in den Aufgabenbereich, aber was kann man tun, um psychisch dann zu unterstützen, gerade auch wenn man Konflikthandlungen mitbekommen hat, wenn man Menschen unterstützt?
Ganz wichtig ist diese niedrigschwelligen Angebote, also einfach aufklärende Angebote, aber auch vielleicht Orte bieten, wo Menschen zusammenkommen können und sozusagen in einem sicheren Rahmen sich austauschen können. Auf der anderen Seite eben auch, denke ich, die Brücke bauen zum Gesundheitssystem, zu existierenden Hilfsangeboten.
Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang über Traumabegriffe und die Situation sprechen. Vielleicht machen wir es ja nochmal zu einem anderen, Zeitpunkt nochmal zu dem zweiten Podcast in dieser Staffel eben über das Thema mentale Gesundheit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und ja mit mir darüber gesprochen hast, eben weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das irgendwie ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt auch. Und da deine Perspektive zu haben, sowohl also als klinische Expertise natürlich auch, aber dann deine Motivation auch mitzubekommen, jetzt endlich zu wissen, was ist mit Trauma eigentlich gemeint und nicht eben auf einem Laienbegriff da zu bleiben, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und eben auch das, was du erzählt hast, was ihr gemeinsam diesen Verbund macht und eben diesen Chat-Roboter fand ich auf jeden Fall auch ein sehr guter Film. Also eben niedrigschwellig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das es auch natürlich in anderen Ländern schon auch gibt und so. Und dass aber vielleicht da der Bedarf nochmal besonders groß ist, eben weil man natürlich auch eben durch eine besondere Situation sehr eingeschränkt ist in seinem Handeln. Apropos Handeln, wenn die eine oder andere Person gerade zuhört und unsere Arbeit unterstützen möchte, also die des DRK und des ukrainischen Roten Kreuzes, könnt ihr das natürlich gerne machen. Wir lassen Spendenlink in den Shownotes da. Und aber wichtig nochmal an der Stelle auch zu sagen, also wir als DRK oder als ukrainisches Rotes Kreuz sind jetzt nicht in der Traumatherapie selber beteiligt, sondern, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, eher in der psychosozialen Notfallversorgung und in der Weiterbildung eben von Fachpersonal auch, um sie dann vorzubereiten auf gewisse, ja, Extremsituationen. Und ansonsten auch gerne auf drk.de/Ukraine gehen. Da findet man auch den aktuellen Stand unserer Hilfsleistungen vor Ort. Dir nochmal vielen Dank für deine Teilnahme. Und die letzte Frage geht an dich, was so ein bisschen die Leitfrage von dem Podcast ist. Und zwar geht es mir manchmal so, dass die Lage der Welt doch sehr belastend ist, wenn man auf die verschiedenen Krisen guckt. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast so ein bisschen. Was gibt dir trotzdem Hoffnung? Warum machst du das gerne, was du tust? Ich kann mir vorstellen, auch im Klinikalltag bist du ja mit der einen oder anderen, ja, schwierigen Geschichte konfrontiert, mit Schicksalen konfrontiert. Warum machst du es trotzdem?
Das, was mich total motiviert, insbesondere in unserem Ukraine-Projekt, ist die Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Also auch ein internationales Team hier in Berlin mit vielen ukrainischen Kolleginnen. Und das finde ich einfach total motivierend und aber natürlich auch mit unseren Kollegen in der Ukraine. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich oder wir einen Beitrag dazu leisten können, die Ukraine zu unterstützen. Und das ist Motivation genug. Und ich finde, es hilft total, ein Projekt zu haben oder was Konkretes tun zu können. Das hilft irgendwie total bei der Selbstwirksamkeit zu wissen, okay, ich habe irgendwie was, wo ich unterstützen kann und irgendwie selber auch was tun kann.
Selbstwirksamkeit auf jeden Fall sehr gut, Therapie-Vokabel.
Genau.
Damit schließen wir gerne ab. Vielen Dank.
Vielen Dank.